Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. Juli 2025 mit einem Update zu Iran.
Datenschutz.
Einer skurrilen Nachricht.
Sozialdemokraten.
Frauke Brosius-Gersdorf.
Stadtplanung.
Hitzetoten.
Wirtschaftsgeschichte.
Einem Public Service Announcement.
Klimarekorden.
Schirmschaft zu Brasilien.
Einem Börsenticker.
Keiner guten Nachricht.
Dem Börsenticker natürlich. Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche. Und Holger Klein. Ich habe ein Update zu Iran mitgebracht, weil da war ja die große Frage, die wir auch noch nicht so richtig fertig geklärt hatten. Was hat das jetzt eigentlich gebracht, dass da sich die USA eingeschaltet haben, hier Operation Midnight Hammer, und mit ihren Bomben Fordow, Natanz und Isfahan angegriffen haben? Und vor einer Woche ungefähr hieß es dazu noch, ja, also bis zu 2 Jahre hat der Angriff das Nuklearprogramm des Irans, insbesondere die Anreicherung des Urans auf Atomwaffenfähigkeit, also bis zu 2 Jahre zurückgeworfen. Quelle: Pentagon. Im Pentagon ist ein Mann namens Pete Hegseth Chef und da glauben wir erstmal nichts. So. Deswegen neues Update. Reuters hatte diese Woche den französischen Geheimdienstchef Nicolas Lerner gerade Französisch.
Den französischen Geheimdienstchef.
Genau, vergessen wir einfach den Namen. Er hat ihn zitiert, der sich dazu wiederum im französischen Fernsehen geäußert hatte und der sprach von mehreren Monaten. Ich zitiere ihn: Unsere Einschätzung ist, dass sich das Atomprogramm, wie wir es kannten, extrem verzögert hat, wahrscheinlich um viele Monate.
Interessant wäre ja auch mal, was der Mossad sagt, weil ich habe so das Gefühl, dass der israelische Geheimdienst da die besten Informationen haben dürfte.
Genau, die sagen auch, auch diese Woche habe ich auch einen Artikel gefunden, dass sie davon ausgehen, dass weiterhin angereichertes Uran in den Händen des Regimes in Iran ist. Also, dass sie das vorher sicherstellen konnten, bevor da angegriffen wurde. Mhm. Also jedenfalls redet außer dem Weißen Haus bzw. Pentagon niemand mehr von Jahren und auch schon gar nicht mehr, wie es ja direkt nach dem Angriff hieß, von einer kompletten Auslöschung dieses Atomprogramms.
Und wie man ja außerdem die Woche irgendwie mitgekriegt hat, ist, dass das Weiße Haus sowieso nicht so genau weiß, was das Pentagon macht, weil anscheinend hatte Hegseth ja Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt, ja. Und Trump hat gesagt, davon weiß ich nichts, natürlich liefern wir Waffen, es ist alles so, es wird immer alberner. Und ich weiß überhaupt nicht, ich würde gerne auf einen anderen Planeten ausweichen. Mhm. Ja. Muss ich mal Elon Musk fragen, ob der mich mitnimmt.
Zum Mars, mit Elon Musk zum Mars. Viel Spaß, Holger, viel Spaß.
Danke. Achtung, Android-User. Ich gebe zu, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon ich jetzt spreche. Ich habe das gelesen, es klang plausibel. Achtung, Android-User. Google hat diese Woche seine künstliche Intelligenz Gemini AI eingeschaltet. Und das Ding greift bei Android-Handys auf Texte zu, auf Anrufe und auf WhatsApp. Und zwar auch, wenn man keine Gemini-Apps auf dem Telefon hat oder diese Apps ausgeschaltet hat. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass Google euch mehr oder minder komplett ausschnüffelt, dann müsst ihr Gemini im OS deaktivieren, also im Betriebssystem direkt deaktivieren, weil sonst setzt sich das einfach über eure Datenschutzeinstellungen hinweg und hat dann mehr oder weniger vollen Zugriff. Krass. Wie gesagt, ich verstehe Android zu wenig, um das wirklich beurteilen zu können, aber was ich gelesen habe, klang halt plausibel. Und grundsätzlich ist es sowieso keine schlechte Idee, ein bisschen datensparsam zu sein. iOS, also Apple-Handys, wie heißen die Dinger? iPhones, genau. Die sind noch nicht betroffen, stand auch dabei. Also das ist noch kein Problem, aber Apple will da auch irgendwann irgendwas ausrollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da zu ähnlichen Problemen dann kommt.
Ich sehe mich schon, wie ich in 1-2 Jahren wieder so ein Klapp-Handy von Nokia habe.
Ja, oder halt Graphene OS, ne?
Ja, oder das.
Also bis auf einige wenige Sachen funktioniert das ja vergleichsweise gut. Mhm. Das, was nicht geht, ist Wallet, also bezahlen damit, so diese NFC-Bezahlung, die wir ja alle so gerne machen.
Ich dachte, das geht mit manchen Banken.
Und es gibt auch irgendwie, aber das habe ich nicht mehr gefunden, das war ein Posting auf Mastodon. Es gibt auch irgendeine Third-Party-App, sowas wie, es gibt ja so Third-Party-Apps, sowas wie, wie heißen die, FinPay oder so, die lesen sozusagen deine Karten ein und bilden dann eine neue Zahlungsfunktion. Und anscheinend gibt es auch so eine App, die mit Graphene funktioniert. Aber Mai, dann packst du dir halt ein kleines Portemonnaie in die Tasche und hast dann da irgendwie ein, zwei Kreditkarten drin und dann ist der Fisch gegessen. Beziehungsweise ist der Fisch dann im Netz.
Ich habe eine skurrile Nachricht mitgebracht und zwar habe ich eine Liste gefunden. Ich habe die ultimative Liste gefunden bei Frag den Staat. Und das ist die ultimative Liste der unverzeihlichen Fehler von Jens Spahn.
Wieso? Wir müssen Jens Spahn doch viel verzeihen, hat er doch geschrieben.
Ja, ich lese mal vor und stopp mich einfach, wenn du genug hast, wenn es dir reicht. So, ne? Ich habe jetzt einfach mal alles mitgebracht, was ich so fand. Milliardenverschwendung bei Maskenbeschaffung, ein Schaden von 517 Millionen Euro bei der Beschaffung von Masken im Open-House-Verfahren, zudem ein Risiko von 2,3 Milliarden Euro. Nächster Punkt. Massiv überteuerte und schlechte Masken. Spahn soll dafür gesorgt haben, dass das Gesundheitsministerium Masken zu stark überhöhten Preisen von bis zu 7 Euro bestellt hat. Der Schaden mehrere 100 Millionen Euro. Machtmissbrauch bei Bevorzugung bestimmter Unternehmen. Laut Maskenbericht gewährte Spahns Ministerium einem CDU-Parteifreund 18 Millionen Euro. Nächster Punkt. Schwärzungen und Löschungen im Maskenbericht. Es ging bei den Schwärzungen vor allem darum, Spahns Verwicklungen in Maskenentscheidungen unkenntlich zu machen. Nächster Punkt. Persönliche Bereicherung. In der Hochphase der Corona-Pandemie veranstaltete Spahn ein Spendendinner, das hat man echt auch fast schon vergessen, ne? Bei dem Teilnehmer Spenden an sein Wahlkampfbüro in Höhe von 9.999 Euro leisteten, also 1 Euro unterhalb der Grenze, unter der es veröffentlicht werden muss oder ab der es veröffentlicht werden muss. Was raschelst du da eigentlich?
Ich lese derweil in der Bibel. Ich bin mittlerweile bei Jesaja angekommen.
Ah ja, okay. Nächster Punkt.
Weil das dauert ja noch ein bisschen, dachte ich.
Ja, das dauert. Verbindungen zu Andrea Tandler. Andrea Tandler ist eine inzwischen wegen Steuerhinterziehung verurteilte, korrupte Person. Und es gibt E-Mails zwischen ihr und Spahn. Die sind aber noch unter Verschluss. An die kommen wir nicht ran. Nächster Punkt. Milliardenverschwendung bei Krankenhausfinanzierung. Der Bundesrechnungshof wirft Spahn vor, 3,1 Milliarden Euro zu viel ausgegeben zu haben im Zuge einer Corona-Finanzierung von Krankenhäusern.
Ja, ist ja gut jetzt.
Okay.
Ich habe hier zum Beispiel, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihm den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes?
Jens Spahn.
Bibelstechen, immer eine tolle Sache.
Ich mach's kurz. Wir haben noch Verbindung zu René Benko, Aktenlöschung und Transparenz, hunderte Millionen Euro ausgegeben ohne Vertrag, eine Millionenvilla mit unklarer Finanzierung. Und was, frage ich dich, Holger, was hat Jens Spahn zu all dem zu sagen?
Nicht schuldig, euer Ehren.
Ich hab nichts gemacht.
Der so einfach ist, das Mann hat nichts gemacht.
Genau.
Ja, und jetzt haben sie ja dann auch ein schönes Ablenkungsmanöver unter Zuhilfenahme der Rechtsextremen hingekriegt, womit wir bei deinem nächsten Thema sind. Denn jetzt redet niemand mehr über Jens Spahn, sondern über Frauke
Brosius-Gersdorf. Wer ist Frauke Brosius-Gersdorf? Ich hatte den Namen vorher noch nicht gehört. Ist eine der KandidatInnen, die heute eigentlich vom Bundestag zur Bundesverfassungsrichterin gewählt werden sollte. Spoiler vorneweg, das hat nicht stattgefunden. Insgesamt sollten 3 gewählt werden und SPD und CDU, CSU, die ja gerade gemeinsam die Regierung stellen, haben da vorher miteinander verhandelt, wer nominiert wen. Und eigentlich ist es dann so, wenn die Regierung das miteinander besprochen hat, dann werden 3 Leute oder wie viel auch immer gerade gewählt werden müssen, kann ja auch mal weniger oder mehr sein, vorgeschlagen und dann wird gewählt. So. Also eigentlich ist das dann abgestimmt. So. Aber,
Usus ist das, Usus.
Ja, aber rechts außen regt sich Widerstand. Und zwar warum? Weil Frau Brosius-Gersdorf findet, dass eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts gut wäre. Und auch noch so ein paar andere Sachen. Aber es dreht sich in erster Linie um ihre Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen.
Ja, und super Thema für einen Kulturkampf.
Ja, Ja, echt wirklich. Also das geht immer damit los. Das siehst du in den USA, das hast du in Polen gesehen und hier jetzt eben auch. Wobei man dazu sagen muss, also eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts, da gab es mal eine Expertenkommission der letzten Bundesregierung, die gesagt hat, das ist dringend geboten, denn, und jetzt zitiere ich, die aktuellen Regelungen im Strafgesetzbuch halten einer verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung nicht stand. Sprich, was Frau Brosius-Gersdorf hier vertritt, ist eine Haltung, die von sehr vielen ExpertInnen in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt auch vertreten wird. Ja?
Was ich daran ja auch so irre finde, ist, dass die Union und die Rechtsextremen tun ja gerade so, als sei Brosius-Gersdorf der Gott sei bei uns. Und als würde, wenn diese Frau Verfassungsrichterin oder auch Vorsitzende sogar werden würde, sie alleine Entscheidungen treffen, die nicht im Sinne der extremen Rechten und des rechten Randes sind. Und das ist, alleine das ist schon so
unredlich.
Also das ist wirklich unredlich bis zum Untergang, weil die scheinen, und das finde ich eigentlich das Krasse daran, die politische Rechte scheint schon Angst zu haben, nur vor den Argumenten von Frau Brosius-Gersdorf.
Ja, ja.
Nur die Argumente. Die haben Angst davor, dass diese Frau im Bundesverfassungsgericht in irgendwo sitzt und das ein oder andere gute Argument bringt, dem nichts entgegenzusetzen ist. Und darum wollen die verhindern. Und das eignet sich natürlich dann auch super für diesen rechten Kulturkampf im Rahmen des Projekts 2029, wo ja dann die Macht übergeben wird an die AfD.
Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, es ist so eine Mischung. Also ich glaube, dass so jemand wie Stefan Pilsinger von der CSU, ja, dass der hat so einen Brief geschrieben und da steht so drin, als Arzt, Christ und Bundestagsabgeordneter der CSU ist für mich klar, die Würde des Menschen beginnt mit der Zeugung und nicht erst mit der Geburt. So, also das, ich glaube, dass der vielleicht wirklich einfach so denkt. So. Und in Bayern muss man auch sagen, es ist wirklich mit der Einstellungen zum Thema Schwangerschaftsabbrüche noch mal härter als im Rest der Republik.
Ja, 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 ja.
Aber ich glaube schon, dass hier auch ganz stark die AfD kräftig mitmischt, weil Frau Brosius-Gersdorf nämlich auch eine klare Haltung zum Thema AfD-Verbotsverfahren geäußert hat. Und zwar bei Markus Lanz, ich glaube von einem Jahr oder irgendwie so, hat sie gesagt, wenn es genug Material dafür gibt, dann spricht sie sich dafür aus. Und ich glaube wirklich, dass hier die CDU vor der AfD, also dass die AfD die CDU vor sich hertreibt. Weil zum Beispiel eine CDU-Abgeordnete aus Brandenburg, Saskia Ludwig, genau das den Grund nennt, warum die Frau unwählbar sein soll.
Ich glaube nicht, dass das nur die AfD ist, die da die Union vor sich hertreibt. Ich glaube, erstens glaube ich, dass die AfD die Union nicht vor sich hertreiben muss, sondern die Union braucht die AfD und die will auch die AfD haben und nimmt solche Dinge dankbar auf, wenn die AfD sowas ventiliert. Was, glaube ich, noch stark unbeachtet ist in dieser ganzen Sache ist, dass es eine extreme katholische Rechte hier in Deutschland gibt, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, versuchen, die Politik zu beeinflussen. Ich glaube, dass die viel tiefer in der CDU stecken, also viel mehr in der CDU zu sagen haben, als, ich sag mal, uns kleinen Elektorat hier draußen außerhalb des Deutschen Bundestages, als uns überhaupt klar ist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese radikale katholische Rechte da tatsächlich noch viel stärker ist, als was die Nazis den ganzen Tag erzählen. Weil das sieht man ja. Also wenn die CDU sich von denen nicht treiben lassen wollen würde, dann würde die das ja nicht tun, aber ja. Ist halt so ein Multikomponentending, ne? Also das Interessanteste finde ich, dass sie halt Angst vor Brosius Argumenten haben. Diese Schwächlinge, ey.
Ja, krass fand ich dann auch, dass die CDU dann wirklich noch diesen komischen Plagiatsjäger Stefan Weber eingeschaltet hat. Ja, also wirklich
so
dermaßen dubiose Figur, die eigentlich, es gab ja diese Geschichte mit der ehemaligen SZ-stellvertretenden Chefredakteurin Alexandra Föder-Schmidt, die Da gab es ja auch Plagiatsvorwürfe und die wurden ja ausgeräumt von der externen Kommission, die sich das angeschaut hat und gesagt, das ist alles nicht haltbar. Das heißt, außer NIOS und so komischen Leuten engagiert den auch niemand mehr, außer jetzt die CDU. Also
hat die CDU den engagiert oder ist das mal wieder so ein Ding, wo irgendein rechtsextremer Millionär über Reichels Hetzportal diesen Typen irgendwie in die Spur geschickt hat und das ist dann über vermutlich die üblichen verdächtigen Medien zurückgeschwappt in die CDU und die haben es aufgegriffen. Also kommt das aus der CDU oder kommt das von außen in die CDU? Gut, dass die da gemeinsame Sache mit diesen rechten Medien machen, ist ja klar. Aber ich würde gerne wissen, wie die Reihenfolge war. Aber vielleicht müssen wir da noch ein paar Tage warten, bis das berichtet wird.
Ja, die Zeit hatte darüber berichtet, aber jetzt, wo ich es nochmal durchlese, wird nicht daraus klar, wer ihn beauftragt hat. Nur, dass er sich eben jetzt eingeschaltet hat in die Geschichte. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal warten. Oder vielleicht ist es heute Nachmittag auch schon klarer. Dann könnt ihr der Faktencheck nochmal draufschauen. Aber ich fürchte, jetzt aktuell steht es noch nicht fest. Was aber auch interessant ist, das hatte ich dann vorhin noch auf Blue Sky gefunden. Das hatte Matthias Meissner auf Blue Sky geteilt. Nämlich, dass die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Joanna Kota geschrieben hat, Zitat jetzt, also auf X geschrieben hat, Zitat, wie wichtig X ist, sieht man auch am heutigen Tag, Zitat Ende. Und dann an die Adresse der CDU-CSU, bitte verhindern Sie das. Das war jetzt auch ein Zitat. Und daraufhin hat dann heute die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig geantwortet, erledigt. Zwinker-Smiley.
Ja, Fleisch vom Fleische, ne?
Also, ja, ich finde es wirklich extremst unangenehm.
Ja, nu, aber da darf man sich doch, also ich meine, hast du tatsächlich irgendwelche Illusionen gemacht, dass die CDU sich sinnvoll von rechts außen abgrenzen würde?
Ja, anscheinend schon.
Okay. Nee, ja, aber da habe ich überhaupt nicht, mich verblüfft das alles überhaupt nicht. Ich finde das unfassbar peinlich, was da heute im Deutschen Bundestag passiert ist. Also peinlich für den Deutschen Bundestag. Ja, weil ich,
die AfD
wie soll man
freut,
den Laden,
ne?
Die AfD freut's, die SPD ist praktisch am Ende, ja, weil die macht als Fifi alles mit, was die Union da mit ihren extrem rechten Freunden veranstaltet. Das ist, ich habe heute Patrick Bahners von der FAZ, der hat vor Jahren mal, damals war Twitter noch ein Ding, hat da mal zum Thema SPD geschrieben, macht den Laden dicht, ihr Deppen. Und das habe ich heute wieder gedacht, weil, dass die sich das gefallen. Aber kommen wir nachher noch zur Sozialdemokratie.
Ich habe noch eine kleine Leseempfehlung aus der Taz, und zwar die Kolumne von Simone Dede Ayivi, die nämlich fragt, warum ist es eigentlich so, dass wenn man Kompromisse eingeht, ja, aufeinander zugeht und so weiter, dass es immer in einem Rechtsruck endet. Und niemals die Rechten in Richtung Mitte gehen oder auch mal die Mitte ein bisschen nach links. Das passiert nie. Es geht immer nur nach rechts, wenn es um Kompromisse und Aushandeln geht.
Da läufst du bei mir jetzt offene Türen ein. Und zwar mit meinem Thema Sozialdemokraten. Mhm. Frau Bosius-Gersdorf ist den Rechten, der politischen Rechten, muss man ja immer sagen, sonst heulen gleich wieder alle, nur weil ich bin ich nicht rechts. Doch, bist du. Die ist denen zu progressiv. So, und es gibt eine sehr, sehr schöne Arbeit, da haben ein paar WissenschaftlerInnen sich angesehen, wie verschiedene Gruppen auf unterschiedliche Programme sozialdemokratischer Parteien reagieren. Die Arbeit heißt Trade-offs of Social Democratic Party Strategies in a Pluralized Issue Space. Mm. Also Kompromisse bei sozialdemokratischen Parteistrategien in einem pluralisierten Themenraum, deren Ausgangspunkt war, und da bin ich jetzt genau bei dir, es wird immer behauptet, eine progressive Politik könnte junge, gebildete Wähler aus der Mittelschicht anziehen, gleichzeitig aber ältere, weniger gebildete Wähler aus der Arbeiterklasse von der Partei entfremden. Dafür gibt es relativ wenig Belege. Und darum haben sie Daten erzeugt. Also sie haben zwei Parteiprogramme sich ausgedacht sozusagen, beziehungsweise einzelne Themenkomplexe abgefragt und haben in 6 Ländern ProbandInnen gefragt. Und zwar in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien und Schweden und haben im Grunde gefragt, zu was für Kompromissen seid ihr denn bereit bei diesem und jenem und diesem und jenem Thema? Mhm. 9 politische Dimensionen hatten sie drin. Renten, Mieten, Einwanderung, Klimawandel, Gleichstellung, Erbschaftssteuer, Kinderbetreuung. Und dann haben sie geguckt, wie potenzielle sozialdemokratische Wähler, also können Sie sich vorstellen, sozialdemokratisch zu wählen? Ja. Was halten Sie hiervon? Was halten Sie davon? Was halten Sie davon? So ungefähr fragt man da. Stellt sich raus, linke und progressive Programme sind bei potenziellen sozialdemokratischen Wählern beliebter, kulturell konservativere Programme, ne, zum Beispiel zum Thema illegale Migration, machen Programme weniger beliebt. Und zwar merklich. Mhm. Mit anderen Worten, die Strategie, rechte Positionen zu übernehmen, reduziert die Unterstützung der sozialdemokratischen Parteien. Und das, obwohl die Leute grundsätzlich zu diesen Parteien neigen.
Ja, auch toll.
So. Bildung und Klasse sind den Leuten nicht so wichtig. Ja? Progressivere Gruppen, also die höher gebildeten, mit höheren Einkommen, reagieren stärker auf kulturelle Themen. Die mit niedrigerer Bildung, also die sogenannte Arbeiterklasse, wie man sie immer so schön nennt, die weniger progressiven Leute reagieren stärker auf ökonomische Fragen.
Pass mal lieber auf, dass du die Arbeiterklasse als weniger progressiv gerade bezeichnest. Das ist vielleicht pauschal.
Naja gut, lies nach. Okay. Ich bezeichne die nicht so, sondern die stehen so in diesem Paper.
Na gut.
Also, es gibt Kompromissbereitschaft in kulturellen Fragen. Ja?
Ja.
Weniger progressive Positionen werden aber abgestraft. Ja? Das ist echt ganz spannend. Also, sozialdemokratische Parteien, für die heißt das, solange deren Programm ökonomisch links ist, ist der Arbeiterklasse tendenziell egal, was kulturell drinsteht. Und das gilt auch für Migration.
Okay.
Auf der anderen Seite sind dann die progressiveren, die höher gebildeten potenziellen Wähler, also die Mittelschicht, wie man sie nennt, ne? Die lehnen ein Programm eher ab, wenn es kulturell weniger fortschrittlich ist. Das heißt, eine sozialdemokratische Partei könnte ein kulturell fortschrittliches Programm machen, da würden alle mitgehen, wenn denn für diejenigen, die ökonomisch schlechter gestellt sind, auch genug abfällt.
Genau, ja.
Krass, oder?
Ja.
Nach Alter haben sie es auch aufgeschlüsselt und kommen zum Schluss, dass es für Sozialdemokraten sinnvoll ist, kurzfristig ältere Wähler anzusprechen, um Wahlen zu gewinnen. Dilemma. Dadurch entfremden sie wieder jüngere Wähler, die dann zu anderen progressiven Parteien gehen. Und zum Schluss zitiere ich den Leitautor der Arbeit, das ist Tariq Abouchadi von der Uni Oxford. Der schreibt, vor allem widersprechen unsere Ergebnisse der Vorstellung, dass sozialdemokratische Parteien an Unterstützung verloren haben, weil sie bei Themen wie Einwanderung oder Geschlechtergleichstellung zu progressiv sind.
Sehr schön.
Mit meinen Worten, die SPD kackt dermaßen ab, weil sie nicht progressiv genug ist.
Ja, klar.
Nicht mehr progressiv genug ist. Ja, aber das ist nicht die Erzählung, die die Politik über sich selbst hat. Das ist eigentlich das Spannende daran.
Ja.
Und dann hat im Nachgang dieser Arbeit, nachdem Tariq die veröffentlicht hatte, hat die Publizistin Christina Dongowski auf Blue Sky einen Gedanken formuliert, der schwirrt bei mir im Kopf rum, schon sehr, sehr lange. Den habe ich aber noch nie so formuliert gekriegt, so sauber. Unter anderem steckt er übrigens da drin, wenn ich mich darüber lustig mache, also über Dr. Giffey's Rente.
Mhm.
Wenn ich sage, Hauptsache Dr. Giffey hat die Rente durch, dann ist auch egal, in welchem Zustand die Stadt bzw. das Land Berlin sich befindet.
Ja.
Ich zitiere Christina und zwar jetzt komplett. Sozialdemokratische Führungskader nutzen die Partei als Racket-Struktur, also als Vehikel würde ich es nennen, als Racket-Struktur und haben sie seit den 1980ern auch massiv dafür umgebaut, um an politische Positionen zu kommen, die entweder selbst schon sehr lukrativ sind oder die den Übergang auf lukrative Posten in Staats-, Konzern- oder Wirtschaftsfeld eröffnen. Sie sind also dem Partei-, Staats- und Demokratieverständnis konservativer Parteien sehr, sehr viel näher als selbst konservativen sozialdemokratischen Positionen. Sie bedienen nur noch nostalgische Sozi-Rhetorik, wenn überhaupt, wozu auch gehört, sich einen imaginären Auftrag vom ebenso imaginären, wahren sozialdemokratischen, also vom True Social Democrat Working Class White Man, sich einen imaginären Auftrag vom ebenso imaginären, wahren sozialdemokratischen Mann der Arbeiterklasse abzuholen. Ja, keine irgendwie geartete progressive Politik zu machen, sondern den eigenen Traum von der besser verdienenden Existenz zu verwirklichen, weil das ja der eigentliche Traum des imaginären Sozi-Wählers sei. Das macht die SPD zum Beispiel auch kommunikativ unfähig und politisch komplett fantasielos, weil sie ja zumindest auf der obere Kaderebene tatsächlich keine politischen Ambitionen hat. Alles sinkt auf die Ebene von racket-internen Intrigen, inklusive Durchstechereien an die Medien. Sozialdemokratische Politikideen und Gestaltungswillen gibt es de facto nicht mehr. Was die sozialdemokratische Partei wiederum unattraktiv bei Wählenden macht, Die Wahl geht mies aus. Die Panik, man sei nun vielleicht doch der Letzte, der eine Chance auf einen Ministerposten hat, macht einen koalitionswillig mit der CDU zu kleinem Preis. Et voilà. Und dann sagt sie sich selbst noch, was ich mir damit vor allem mal selbst sagen will, SPD wählen ist kontraproduktiv.
Ja.
Nicht mehr SPD wählen als Auftrag an sie selbst, außer vielleicht kommunal persönlich bekannte Leute. Und auf dieses Posting auf Blue Sky antwortet dann jemand, der tatsächlich mal im Rahmen seines Studiums sich die Karrieren von SPD-KommunalpolitikerInnen angeguckt hat.
Mhm.
Und der sagt, nein, auch da ist das so.
Oh.
Ja. Das ist es. Und genau darum macht die SPD jetzt gerade keinen Aufstand. Und genau darum wird die SPD auch bei so einer Geschichte wie Boris Gersdorf und weiß der Geier wobei niemals diese Koalition und damit diese Bundesregierung in Frage stellen. Sie werden natürlich einen anderen Grund vorschieben. Sie werden sagen, ja, dann gewinnen die Nazis. Dann gewinnen sie.
Die haben ja
2029.
Die haben ja schon gewonnen und das ist das Verdienst der CDU. So.
Ja, aber sie sind noch nicht die Exekutive. Ne? Weil wenn die Exekutive werden, dann vielleicht hier auch maskierte Männer ohne Hoheitsabzeichen die Leute in unmarkierte Busse entführen.
Ja.
Weiß der Geier. Ja.
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 Finde ich sehr gut und sehr bedrückend zugleich, aber das entspricht so ziemlich genau dem, was ich auch von der SPD denke. Ich glaube, eine Ausnahme, oder es gibt ja immer Ausnahmen, ne? Also ist ja auch bei der CDU so, dass du anständige Leute zwischendrin hast.
Ja.
Hier zum Beispiel, mein großes Vorbild ist ja Rita Süssmuth, aber es gibt ja auch so ein paar andere, die, glaube ich, echt anständig sind. Und genau deswegen haben sie Saskia Esken gerade abgesägt.
Und die Wirkung dieser Ausnahmen ist Feigenblatt. Diese Ausnahmen sind Feigenblätter und die werden immer wieder aus dem Hut gezaubert, wenn es darum geht, mal ans Eingemachte zu diskutieren.
Ja, meinst du, dass dieser Kevin Kühnert auch so jemand war? Schon,
kann
ne?
ich mir sehr gut vorstellen.
Ja,
wobei,
ich glaube auch.
Ich weiß nicht, was dann letztlich dazu geführt hat, dass er das Handtuch geworfen hat und gesagt hat, nee, ich mach das nicht mehr mit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kühnert genau das gesehen hat und gesagt hat, das ist nicht mein Spiel.
Genau.
Kann aber auch sein, dass er einfach tatsächlich ausgebrannt war. Und es versucht
oder beides.
Hat, das oder beides. Oder er hat es zu seinem Spiel machen wollen und hat gesehen, es wird nicht funktionieren. Ich versuche es lieber anderswo.
Ja. Naja, kommen wir jetzt zum Thema Hitzetote. Und zwar hat Friederike Otto, was eine Wissenschaftlerin ist, die ich auch echt gerne mal interviewen würde, aber die leider nie Zeit hat, die arbeitet in der Attributionsforschung. Attributionsforschung ist ja die Forschung, die guckt, wie viel von dem, was gerade passiert, können wir relativ eindeutig, gibt immer wieder Abweichungen, also Fehler und so weiter ist in der Wissenschaft ja normal, aber ne, relativ signifikant eindeutig, dem Klimawandel zuschreiben. Und die hat geschrieben diese Woche auf Blue Sky, etwa 1500 der rund 2300 Menschen, die letzte Woche in 12 europäischen Städten ihr Leben verloren haben, würden noch leben, wenn wir nicht Öl, Kohle und Gas verbrennen würden. Wenn uns das Recht auf Leben am Herzen liegt, müssen wir die Verbrennung fossiler Brennstoffe beenden. Das ist eigentlich alles, was man dazu zu sagen hat. Wer sich die Zahlen der Imperial University dazu mal anschauen mag, findet in den Shownotes natürlich einen Link. Und wer es lieber auf Deutsch eingeordnet haben will, die Taz hat auch einen Artikel dazu, der auch in den Shownotes ist.
Ich habe heute viel Wissenschaft dabei. Es gibt so ein paar Dinge, die machen eine Stadt lebenswert. Ne? Wenig privater Autoverkehr, guter öffentlicher Personennahverkehr, viel Grün, solche Sachen. Vor allem aber auch eine gute Erreichbarkeit der sogenannten Alltagsziele, also Arzt, Schule, Einzelhandel und so. Und diese gute Erreichbarkeit, die hat einen Namen, in der Hoffnung, dass auch der letzte Trottel versteht, worum es geht. Das Ding nennt sich die 15-Minuten-Stadt, 15-Minute City.
Mhm. Kenne ich von David McWilliams.
Das sagt im Grunde, dass alles, was du im Alltag erreichen musst, nicht weiter als 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad entfernt ist.
Mhm.
Da gibt es übrigens auch eine passende Verschwörungstheorie dazu, bei der die Trottel glauben, dass man in einer solchen Weise in sein Stadtviertel eingesperrt werden würde, dass der persönliche Aktionsradius auf 15 Minuten begrenzt ist. Gibt es tatsächlich in den USA.
Ach komm.
Ja, das ist, ja. Die Mutter der Dummen ist immer schwanger.
Aua.
Zu genau diesem Thema. 15 Minute City ist gerade eine Studie erschienen. Die hat das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung beim Deutschen Institut für Urbanistik in Dortmund in Auftrag gegeben. Und die haben diese 15-Minuten-Stadt nach 24 einzelnen Kriterien angeguckt. Und dabei kommt eine gute Nachricht raus. Sie schreiben, in Gemeinden, die kompakte Siedlungsstrukturen aufweisen, können wir gute Bedingungen für kurze Wege nachweisen, sowohl in Kleinstädten als auch in Mittelstädten und Großstädten. Konkreter, im Durchschnitt erreichen die Leute in Deutschland 3/4 dieser Einrichtungen, also diese Alltagsdingsi, 3/4 dieser Einrichtungen innerhalb von einer Viertelstunde zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und in den am besten bewerteten Städten sind die Ziele nur 6 bis 8 Minuten entfernt.
Krass.
Die Projektleiterin sagt, es sei ein weit verbreiteter Irrtum, dass nur Großstädte oder diese Gründerzeitviertel kurze Wege ermöglichen würden und dass die Daten belegen würden, dass funktional durchmischte Quartiere mit kurzen Wegen auch in Großwohnsiedlungen, hallo Halle Neustadt, oder Gartenstädten möglich sind. Hm. Und das Beste, hier wird dann noch gleichzeitig noch eine andere Verschwörungstheorie entschwört, von Quartieren mit guter Nahversorgung profitieren Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft. Und jetzt kommt's. Die Sorge, dass gute Erreichbarkeit automatisch zur Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte führt, hat sich nicht bestätigt.
Ja.
Hm. Interessant ist auch super interessant, deren Methodik, wer sich in sowas interessiert. Die haben aus dem Zensus einen Rasterdatensatz gezogen mit einer Kantenlänge von 100 Metern. Also wo wohnen die Leute eigentlich so? Ja, innerhalb dieser 100-Meter-Kästchen. Dann haben sie ein paar Datenbanken ausgewertet. OpenStreetMap, geodätische Karten, Google, Dingens hier, Places und so. Also wo wohnen die Leute so? Und was gibt's da so in der Nähe? Dann haben sie ihr Modell in Fallstudienstädten überprüft. Also sind wirklich, die haben sich rumgetrieben in Leipzig, Essen, Wiesbaden, Wolfenbüttel, Schwerin, Landshut, Wendlingen, Bad Segeberg und Wittenberge.
Mhm.
Und haben außerdem noch stichprobenartig Leute befragt und haben noch mehr Magie gemacht, aber ich rede eh schon viel zu lange. Also alleine schon, um sich die Methodik anzugucken, lohnt sich ein Blick in dieses Paper.
Cool. Mensch, gut, dass du wenigstens eine gute Nachricht mitgebracht hast. Weil ich habe diese Woche keine gefunden, sage ich gleich. Nachher
echt?
Kommt keine.
Echt?
Ich habe keine gute Nachricht gesagt.
Ich habe noch anderthalb, okay.
Ist doch gut, ja, dann musst du heute aufhören. Dann mache ich mal lieber schnell weiter. Und zwar habe ich.
Naja, so gut sind meine guten Nachrichten jetzt auch nicht.
Ich habe ein Public Service Announcement mitgebracht. Am Ende kommt auch noch eins für alle, die den Abspann hören. Es geht um Melamin. Das ist ein Stoff, der eigentlich toll ist. Wir haben selber ganz viele Becher, Schüsseln, Pfannenwender und so weiter. Wir lieben Melamin, aber vermutlich ist es ziemlich gesundheitsschädlich. Das hat jetzt auch gerade das Gericht der Europäischen Union bestätigt. Ich zitiere die Taz. Studien des Bundesinstituts für Risikobewertung deuten darauf hin, dass Melamin im Körper kristallisieren und die Bildung von Nieren- und Blasensteinen begünstigen kann. Das ist schon mal sehr unangenehm. Aber noch viel unangenehmer ist, zudem gilt der Stoff als potenziell krebsauslösend. Zitat Ende. Ja, ich weiß auch nicht,
keine
was...
Keine Melaminschüsseln mehr essen.
Ja, aber sobald das erhitzt wird, das ist so ein bisschen das Problem, oder heiße Getränke reingeschüttet werden. Also es ist, muss man nochmal nachgucken, es gibt so quasi eine Temperatur, ab der wird Melamin gefährlich. Wenn man jetzt nur kalte Getränke reinschüttet, ist es kein Problem, oder ein Müsli draus isst oder so. Aber ab einer bestimmten Temperatur lösen sich eben teilweise so Bestandteile dieser Becherschüssel im Pfannenwender, was auch immer. Und bei Pfannenwender ist es dann natürlich besonders relevant, weil wenn du damit in einer heißen Pfanne rumrührst, ja, forderst du es quasi heraus. Und das Zweite ist, das habe ich schon auf Blue Sky geschrieben, anscheinend warnt die WHO vor einer Covid-19-Sommerwelle. Dann kam Nachfragen und dann habe ich etwas Interessantes festgestellt, nämlich dass alle Artikel, die ich finden konnte, die gesagt haben, WHO warnt von einer Sommerwelle, waren von einer und derselben Person geschrieben, aber halt für verschiedenste Ippen-Medien.
Okay.
Und deswegen habe ich dann nochmal geguckt und konnte tatsächlich keine offizielle WHO-Warnung finden.
What? Ippen verbreitet Falschmeldungen?
Das weiß ich nicht, vielleicht suche ich auch Scheiße, das kann auch sein. Also falls jemand was Genaueres weiß, her damit. Aber was ich sagen kann ist, es geht um die beiden neuen Varianten. Die heißen Nimbus. Nimbus ist gerade hier so aktiv und Stratus. Und ich sag's mal so, aus England und Großbritannien haben sich diese Woche definitiv die Meldungen gemehrt, dass die Zahlen da gerade hochgehen. Plus, wir stehen vor der Urlaubssaison. England ist von Frankreich über den Ärmelkanal nur ein Katzensprung. Frankreich ist neben Deutschland, also kann sich jeder ausrechnen, ne? Es wird viel gereist und so weiter. Und dann, wenn man sich die aktuellen Maßnahmen anschaut, also ob die Leute Masken tragen, sich impfen, Abstand halten oder sich testen, dann würde ich sagen, egal was die WHO sagt, wenn ihr bisher die Impfung gut vertragen habt, dann
haut rein.
Genau, geht euch vielleicht vom Urlaub nochmal impfen. Ich glaube, das erhöht auf jeden Fall die Chancen ohne Long-Covid oder irgendeinen anderen Scheiß. Ich meine, Fieber ist ja auch schon Kacke. Ja.
Husten, eigentlich ist alles Kacke.
Ja, und vor allem
Leben ist Kacke.
Diese Stratus-Variante, da heißt jetzt überall so, es gibt ein deutliches Symptom. Das ist besonders für diese Variante. Und im Englischen heißt es Razor Blade Throat. Aha.
Also im Hals, das, was gerade das ABC-Pflaster in meinem Kreuz veranstaltet. Nee, das will ich nicht.
Will man nicht, genau.
Nee.
Und die ist anscheinend sehr ansteckend, hat wohl auch einen recht starken Immunescape. Also deswegen auch die Impfung, wenn man sie sich jetzt holt, ist natürlich nicht für diese Variante. Da sind wir noch nicht. Aber trotzdem erhöht es ja die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht so doll krank wird.
Wir alle kennen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Da arbeiten unter anderem solche Menschen wie Marcel Fratscher, der nicht müde wird, immer wieder faktenbasiert zu erklären, warum Sozialpolitik, so wie wir sie derzeit machen, nicht ganz richtig ist. Da arbeitet auch Claudia Kempfert, die Klimawissenschaftlerin und die Klimaökonomin. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ich weiß nicht, ob du das auch im Abo hast, ich habe das, gibt sogenannte Wochenberichte heraus. Da drin sind dann wirklich neueste Studien, neueste Daten, Interviews mit Leuten, die sich auskennen, auch Kommentare drucken die. Also es ist im Grunde wie so eine Wochenzeitschrift, wie die Zeit oder der Spiegel, aber halt nur ökonomisch. Und es heißt ja immer, dass die politisch gefärbt seien. Ich denke das tatsächlich weniger.
Ich glaube auch nicht. Das ist immer so.
Es gibt so ein rechtes Raunen.
Genau.
Das immer in Stellung gebracht wird gegen das DIW, aber ich sehe sehr, sehr, sehr wenig faktische, methodische, inhaltliche Kritik an deren Arbeiten und Publikationen.
Das würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, diese Kritik sagt mehr über die Kritisierenden als über das DIW.
Ja. Ja. Und also wenn man dem DIW irgendeine Voreingenommenheit unterstellen kann, würde ich sagen, die nehmen das mit der Wohlfahrt noch ernst. Also Wohlfahrt im Sinne von Wohlstand für die gesamte Gesellschaft. Also ne, jetzt nicht Wohlfahrt im Sinne von Arbeiterwohlfahrt. Wobei, ja, wenn der Staat so handeln würde, wie das DIW vorschlägt, dann bräuchte es vielleicht auch die Sozialträger gar nicht mehr so sehr, weil die Sozialträger sind ja die, die das Versprechen des Wohlfahrtsstaats erst einlösen.
Hm.
Was auch irgendwie ein bisschen komisch ist. Na gut,
ich will noch mal kurz unterstützen, dass das übrigens auch genau das ist, was die OECD stark macht. Das hast du, glaube ich, auch vor ein paar Wochen was referiert dazu. Da ging es aber, glaube ich, um Klimaschutz. Aber die haben vor 5 Jahren umfassenderes, von 8 Experten entworfenes Papier rausgebracht, wo sie so gesagt haben, wie müsste sich eigentlich die Wirtschaft jetzt aufstellen, damit sie zukunftsfähig ist. Und da geht es auch ganz stark darum, den Wohlstand in den Mittelpunkt zu stellen. So, und insofern ist das nicht ideologisch, sondern
darum soll es überhaupt nicht gehen.
Ja,
ich muss mal aufhören, immer so abzuschweifen. Also, das DIW gibt Wochenberichte heraus. Und da stehen zum Beispiel für diese Woche die Themen drin: Mindestlohn, regionales Klimageld oder auch grüne Präferenzen. Unternehmen schützen Gewinne aus nicht grünen Produkten durch mehr Lobbyarbeit. Da haben sie in die USA geguckt und haben gesehen, dass die Autofirmen ihre Lobbyausgaben gegen Umweltschutz erhöhen, wenn das Umweltbewusstsein von VerbraucherInnen wächst. So, was kann man dagegen machen? Schreiben sie auch, strengere Transparenzvorschriften für Unternehmen und PolitikerInnen könnten helfen.
Ja.
Also genau das, was die Rechten drüben wie hüben seit Jahrzehnten erfolgreich zu verhindern versuchen. Oder, wie das DIW schreibt, die Politik sollte eine grünere Nachfrage mit Maßnahmen gegen Lobbyismus begleiten.
Ja, viel Spaß.
Ich weite das ein bisschen aus. Die Politik hätte eine grünere Nachfrage mit Maßnahmen gegen Lobbyismus begleiten sollen.
Ja.
Dann würden wir jetzt vielleicht nicht von der politischen Rechten regiert. Eigentlich geht es mir aber trotzdem nochmal um was ganz anderes, was schon wieder abgeschweift. Das DIW hat nämlich, und das hat was Nerdiges, obwohl ich eigentlich ja gar kein Nerd bin. Das DIW hat sämtliche Wochenberichte seit 1928 digitalisiert und online gestellt.
Wow.
Das ist für Freunde der Ökonomik ist das eine total geile Schatzgrube. Für viele anderen sollte das eigentlich auch eine geile Schatzgrube sein, weil wir haben Kapitalismus. Mhm. Kapitalismus ist total, ja, das hat Marx schon erkannt. Oder wahrscheinlich sogar noch irgendjemand vor ihm. Also Kapitalismus ist alles durchdringend. Ja. Du kannst dich dem nicht entziehen. Und darum sollte jede und jeden die Ökonomik interessieren. Und zwar die Ökonomik und nicht die politische Ökonomie. Die ist auch interessant. Politische Ökonomie ist dieser Quark, den PolitikerInnen so labern, wenn sie die Wirtschaftswissenschaften missbrauchen, um durch Rosinenpickerei und taktisches Missverstehen ihre Klientelpolitik zu rechtfertigen. Das hat wenig mit Wirtschaftswissenschaften zu tun. Das muss man sich immer und immer wieder klar machen. Es gibt ja so eine ganz komische grundsätzliche Kritik an den Wirtschaftswissenschaften. Das ist ja gar keine richtige Wissenschaft, weil die können ja gar keine Prognosen machen, die man überprüfen kann und so. Das können Sozialwissenschaften selten, ja, aber sie können halt zumindest in die Vergangenheit gucken und gucken, stimmen die Modelle und sonst wie was. Politische Ökonomik, das ist das, was solche Leute wie Christian Lindner und die gesamte FDP machen. Ne, die beste Beispiel Homo economicus, ne, der stets rationale Akteur am Markt und sowas. Daraus leiten die dann Politik ab, obwohl die Realität eine ganz andere ist, was die Ökonomik seit 20 Jahren weiß. Ja, aber das liest du natürlich nicht so unbedingt in der Zeitung, weil der Feld-, Wald- und Wiesenjournalist, der ist ökonomisch viel zu ungebildet, um sowas beurteilen zu können. Der kolportiert nur, was aus der Politik kommt.
Ja, das ist echt ein Problem. Also ich finde, ökonomische Grundbildung ist echt ein Thema. Aber gut.
Jedenfalls. Mhm. Ich hab dann gedacht, so, wie könnte ich denn jetzt mal gucken, was könnte ich denn jetzt damit machen? Ich könnte mal gucken, was in meinem Geburtsmonat los war. Ja? Anfang September 1969 bin ich geboren. Da ging es um die Entwicklung der französischen Außenwirtschaft, nachdem Frankreich den Franc abgewertet hatte. Jetzt kommt's: die Auswirkungen der Finanzreform auf die Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften 1970 bis 1973. Aufwachen! Und die Wirtschaft der DDR im ersten Halbjahr 1969. Ich zitiere: Im ersten Halbjahr 1969 soll das sogenannte produzierte Nationaleinkommen, die Nettoproduktion der produzierenden und verteilenden Wirtschaftsbereiche, kontinuierlich gestiegen sein. Der gesamtwirtschaftliche Zuwachs dürfte somit abermals bei rund 5% gelegen haben. Trotz eines kalten und langen Winters ist offenbar diesmal der Übergang in das neue Planjahr besser als in früheren Jahren gelungen. So konnte das Wachstumstempo der Industrie kräftig beschleunigt werden. Danach kommen dann knapp 5 Seiten, auf denen erklärt wird, warum das höchstwahrscheinlich nicht stimmt. Es ist wirklich total toll, vor allen Dingen die Sachen, die so weit zurückliegen und irgendwie, ja, es ist wirklich, eigentlich war das jetzt nur ein Lesetipp mit Abschweifung.
Finde ich gut. Muss ich auch mal reinschauen. Schauen wir mit Chamjaf nach Brasilien. Letzte Woche hattest du ja erzählt, dass die EU Emissionshandel auch irgendwie als Instrument nutzen will, um ihrem Klimaziel näher zu kommen und dass es daran sehr viel...
Emissionshandel mit dem Ausland, ja.
Mit dem
Ausland. Außereuropäisches.
Genau. Und dass es daran viel Kritik gibt. So.
Ja.
Und wir haben jetzt hier ein Beispiel diese Woche quasi passend dazu mitgebracht, nämlich aus Brasilien, wo es eben auch darum geht, dass Firmen, also Unternehmen, bei brasilianischen Regenwaldprojekten solche Zertifikate kaufen können und dann glauben, dass sie damit was Gutes eben tun für die Umwelt und gegen Klimawandel.
Du glaubst
und so
doch
weiter.
Nicht, dass die das glauben, dass sie damit was Gutes tun.
Naja, sie kaufen es halt, um andere glauben zu machen, dass sie was Gutes tun.
Ah, ja.
Jetzt hat eine Recherche von Reuters gezeigt, dass hinter vielen dieser Projekte, wie du ja auch schon gesagt hast, naja, sagen wir es mal so, nicht unbedingt viel Umweltschutz und Klimaschutz steckt. Und deswegen schauen wir mit Cham diese Woche hinter die Kulissen dieses Geschäfts, was da angeblich die Welt retten soll, aber vielleicht auch genau das Gegenteil bewirkt.
Ja, wir wissen ja, wie der CO2-Markt funktioniert. Unternehmen kaufen CO2-Zertifikate, zahlen für ihre Sünden sozusagen, gleichen ihre Emissionen aus, indem sie quasi dafür bezahlen, dass eben Natur geschützt wird. Und das machen sie auch im brasilianischen Amazonasgebiet. Sehr viele Unternehmen machen das, wie Boeing, Telefonica, Ecopetrol. Sie investieren eben große Summen in Naturschutzprojekte im brasilianischen Amazonasgebiet, vertrauen darauf auf Akkreditierungsfirmen, die ihnen sagen, ja, diese Naturschutzprojekte sind tatsächliche Naturschutzprojekte. Aber Reuters hat sich das Ganze ein bisschen näher angeschaut letzte Woche und hat eben herausgefunden, stimmt nicht so ganz, von 36 dieser Naturschutzprojekte in Brasilien profitieren bei mindestens 24 davon. genau die Leute oder Firmen, die vorher vom brasilianischen Umweltamt IBAMA dafür bestraft wurden, dass sie den Regenwald illegal abgeholzt haben. Die Vergehen reichen von Rodung ohne Genehmigung, Transport von Holz ohne gültige Papiere bis hin zu falschen Angaben zu Herkunft oder Menge zu dem Holz, das sie eben abgeholzt haben, beziehungsweise über einfach Betrug im staatlichen Holznachverfolgungssystem. Das bedeutet, dass eben viele dieser Projekte nicht unbedingt dem Regenwald helfen, sondern eben genau denjenigen ein grünes Image und natürlich Geld verschaffen, die ihn vorher zerstört haben. Reuters fand heraus, dass in 20 von diesen 36 Regenwaldschutzprojekten tatsächliche Top-Players waren und schon sogar vor dem Projektstart von der Umweltbehörde IBAMA wegen illegaler Abholzung bestraft wurden. In 7 dieser Fälle machten dieselben Leute nach der offiziellen Aufnahme ins CO2-Zertifikate-Register trotzdem weiter mit der illegalen Abholzung. Eigentlich gelten ja seit 2008 sehr strenge Gesetze, was eben Abholzung angeht in Brasilien. Und trotzdem wurde ein Fünftel des Amazonas bereits seit mehreren Jahrzehnten zerstört. Ja, WissenschaftlerInnen, die warnen ja jedes Jahr, sagen, wenn es so weitergeht, dass da dann droht so eine Art Dominoeffekt, der eben massiv CO2 freisetzen und den Klimawandel beschleunigen könnte. Und deswegen ist ja auch der Amazonas so wichtig, eigentlich für den freiwilligen CO2-Markt. Und der ist sehr, sehr wichtig, also auch für die Natur, aber auch für sehr viele Menschen, weil, mein Gott, wie ertragsreich dieser Markt auch ist. Der Markt hatte allein in den letzten 5 Jahren ein Volumen von 7,6 Milliarden US-Dollar. Für all die nicht wissen, wie so ein freiwilliger CO2-Markt funktioniert, also jedes Projekt, das tatsächlich nachweisen kann, dass es Treibhausgase einspart, also zum Beispiel jetzt durch Waldschutz oder so, darf CO2-Zertifikate ausstellen. Ein Zertifikat ist ungefähr eine Tonne eingespartes CO2 und Unternehmen kaufen diese Zertifikate eben freiwillig, um ihre eigenen Emissionen auszugleichen oder halt auch um ihr Image zu verbessern, beziehungsweise und ihr Image zu verbessern. Wer entscheidet, ob das echt ist? Eben diese Akkreditierungsfirmen. Da gibt es Verra und Sercarbono. Sie prüfen, liefert das Projekt, was es verspricht. Es gibt noch andere Akkreditierungsfirmen, aber das sind sozusagen die wichtigsten. Sie zertifizieren Projekte anhand von so öffentlich einlesbaren Unterlagen, wie zum Beispiel, wie ist das Projekt beschrieben, wo befindet es sich oder auch Anzahl der ausgestellten Zertifikate. Was Reuters jetzt dann gemacht hat, sie haben sich genau diese tausenden Seiten von Projektunterlagen zu diesen 36 Projekten im Amazonas durchgelesen. Dann haben sie die verantwortlichen Personen und Firmen identifiziert und deren Namen dann mit der Datenbank der Regierung mit IBAMA abgeglichen und dann eben herausgefunden, in 5 Projekten war sogar der illegale Holzeinschlag nicht irgendwo anders, sondern genau direkt innerhalb der angeblich geschützten Projektgebiete. Heißt also, die Leute, die Geld bekommen, um einen Wald zu schützen, haben ihn gleichzeitig selbst zerstört. Aber man muss auch sagen, Reuters fand keinen Beleg, dass die Projekte ihre formalen Versprechen brechen, also etwa weniger CO2 einsparen, als sie eben angeben. Also auf dem Papier erfüllen sie sozusagen die Mindestkriterien, zum Beispiel im Vergleich zu einem zu einer errechneten Baseline-Szenario, wie viel eben abgeholzt worden wäre. Was es wirklich bedeutet, diese Projekte funktionieren technisch gesehen nach Vorschrift, selbst wenn sie von Leuten umgesetzt werden, die gleichzeitig den Regenwald aushöhlen. Der Markt prüft eigentlich nur, ob die Emissionen rechnerisch gesenkt werden. Nicht, ob das jetzt Ganze ethisch ist, langfristig ist, glaubwürdig ist. Ja. Und genau hier liegt das Problem. Ja, was passiert jetzt nach dieser Reuters Bombshell Investigation? Die Akkreditierungsfirmen, die ja sagen so, okay, sie haben eine Untersuchung eingeleitet, vor allem Sercarbono hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Reuters eben auf diese Projekte hingewiesen hat, bei denen eben diese Beteiligten tatsächlich illegal abgeholzt haben. Trotzdem sagen sie, es gibt keine Hinweise, dass die Integrität der Projekte beschädigt sei. Ja, also das heißt, wie gesagt, die Regeln wurden wohl formell eingehalten. Was jetzt passiert? Das Umweltministerium sagt, die Datenbank von Ibama, ja, die ist öffentlich und die ist auch zufällig. Also was sie eigentlich damit sagen wollen, sie kann und sollte auch benutzt werden. Und ungefähr, so heißt auch irgendwie indirekt, wenn Firmen mit Umweltstrafen CO2-Projekte betreiben, hätte man das auch sehen können. Beziehungsweise wenn diese Projekte, wenn man gesehen hat, dass diese Leute schon mal bestraft worden sind, ja, wieso machen das dann diese Akkreditierungsfirmen? Wieso macht man das? Oder wenn zum Beispiel jetzt Zertifikate gekauft werden, kann man ja einfach mal diese Datenbank anschauen. Also die Verantwortung liegt bei verschiedenen Leuten, bei den Zertifizierern, bei den Unternehmen, die diese Zertifikate auch kaufen, dass sie da genauer hingucken. Ja, eigentlich, was ich auch total interessant fand in diesem Report von Reuters, dass das indigene Volk, das neben eines von diesen Naturschutzprojekten eben gelebt hatte, die meinten so, wir wussten schon von Anfang an, dass hier was schief läuft. Wir leben ja hier. Wir haben immer gesehen, dass irgendwelche Leute kommen und eben den Wald abholzen und dann sagen sie aber zu uns, hey, mach mal mit uns gemeinsame Sache und lass uns gemeinsam den Regenwald schützen. Kommt in dieses CO2-Projekt rein mit uns. Und sie wussten schon von Anfang an, dass es tatsächlich irgendwie, ja, nicht mit den rechten Dingen zuläuft. Also haben sie Nein gesagt. Ja, was wir lernen. Der Gedanke hinter CO2-Kompensation, also dass man durch Geld den Regenwald schützt und dadurch Emissionen ausgleicht, scheitert vielleicht womöglich an der Realität.
Ich habe ja diese Woche eigentlich zum Scherz die Neigungsgruppe Defaitismus ausgerufen, aber vielleicht habe ich das doch ernster gemeint, als ich dachte. Und damit sind wir bei den Klimarekorden der Woche. Wir hatten dieses Jahr 2025 den heißesten jemals gemessenen Juni, also Juno, in Westeuropa. Durchschnittliche Temperatur bei 20,49 Grad. Das sind fast 3 Grad über dem Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020, was immer als Referenzwert angenommen wird. In West- und Südeuropa, Großbritannien, in Südskandinavien, Teilen Russlands war es deutlich zu trocken. Island, Irland, Dänemark, das Baltikum und Teile Osteuropas hatten überdurchschnittlich viel Niederschlag. Weltweit war der Juni 2025 der drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnung. Die globale Durchschnittstemperatur war 1,3 Grad Celsius über dem vorindustriellen Referenzwert. Damit hatten wir jetzt weltweit den dritten Monat innerhalb von 2 Jahren, in dem die 1,5 Grad Schwelle nicht überschritten wurde. In Südamerika, also vor allen Dingen in Argentinien, Chile, in Indien und der östlichen Antarktis, waren die Temperaturen unterm Durchschnitt. Und dann haben wir noch das Mittelmeer. Da gab es eine sogenannte marine Hitzewelle. Die hat geführt zum bisher höchsten Tageswert, der jemals dort gemessen wurde. Im Juli hatten wir 27 Grad Celsius, 3,7 Grad über dem Durchschnitt. Und die globale Meeresoberflächentemperatur, die lag auf dem dritten Platz der höchsten jemals für einen Juni gemessenen Werte. Jo, und jetzt kommt noch die andere halbe gute Nachricht, oder vielleicht ist es auch eine ganze gute Nachricht. Was mir nicht klar war, ist, Solarthermie gilt als eine der effizientesten erneuerbaren Wärmequellen. Das heißt, pro Hektar kann 3-mal so viel Energie genutzt werden wie mit Photovoltaik. Und darum hat Leipzig jetzt auf einem 14 Hektar großen Gelände die größte Solarthermieanlage Deutschlands gebaut. Und damit wollen sie im Sommer 20%, also ein Fünftel ihres Wärmebedarfs, decken.
Krass.
Respekt, ne?
Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht.
Ja.
Ich gehe zurück zum Defaitismus.
Ah, Defaitismus.
Und mitgebracht Wissenswertes über Erlangen. Erlangen hat nämlich ein Problem. Die haben seit 2020 sehr viel Geld ausgegeben, um Luftfilter für ihre Schulen zu kaufen. Da gab es so quasi Hälfte Finanzierung, Land und Kommune. Und sie haben insgesamt 766 Luftfilter für die Schulen in der Stadt gekauft. Und jetzt könnte ich hier aufhören und sagen, jetzt haben ganz viele Schulen in Erlangen viele Luftfilter. Ist doch eine gute Nachricht. Kommen wir zum Limerick. Aber es hört hier nicht auf, weil die Schulen nutzen diese Luftfilter gar nicht und sagen jetzt, die Wartung kostet so viel Geld, dass die Stadt und das ist jetzt auch der Bildungsausschuss der Stadt sich damit beschäftigen, was machen wir denn jetzt mit den Luftfiltern? Wie werden wir die wieder los? Sie haben dabei schon rausgefunden, dass sie nicht verschenken können, weil das verbietet die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern. Sie haben versucht, die zu verkaufen, aber es gab so ein paar Testauktionen und da wollte die niemand haben, also verkaufen geht auch nicht. Und was übrig bleibt, ist die fachgerechte Entsorgung im Wert von etwas über 100.000 Euro.
Einmal mit Profis.
Die Luftfilter, heißt es in dem Taz-Artikel, seien zu einer Kostenfalle für die Kommunen geworden. Und dann hat die Taz auch noch das Bayerische Kultusministerium gefragt und das sagt, wir sind da nicht zuständig, es ist eine Sache der Kommune. Und ich habe das gelesen und saß wirklich mit offenem Mund da, weil ich kenne dieses ganze Thema total gut. An der Schule von meinen Kindern, da gibt es auch Luftfilter, die haben auch welche gekauft. Und das könnte ja total toll sein. Also ich denke so, hey, die haben Luftfilter, wie geil. Weil Luftfilter,
gute Raumluft ist so angenehm. Ja. Ich meine, wenn wir bei dir im Wohnzimmer sitzen, wo dieser Luftfilter läuft, da können wir selbst mit 4 Leuten den ganzen Tag Fernsehen gucken oder Switch spielen oder sowas. Und die Luft ist immer noch super. Also sowas will man ja eigentlich überall haben, außer in meiner staubigen Bude, wo sofort der Filter sich zusetzt.
Ja,
würde.
Wahrscheinlich. Aber ne, die filtern auch Influencer, die filtern RSV, die filtern Erkältungsviren raus. Also eigentlich willst du in der Schule unbedingt Luftfilter stehen haben. Haben sie ja, aber werden halt nicht benutzt. Und mein eines Kind ist im Winter echt oft krank gewesen jetzt, sodass ich dann wirklich auch mal die Lehrer gefragt habe, so hey, hattet ihr nicht mal Luftfilter in dem Klassenzimmer? Und die Lehrer nur gesagt, ja, steht da auch noch, aber wird nicht benutzt. Und ich dachte, hä? Also,
begründen die das irgendwie?
Nee, da beißt man dann auch ein bisschen auf Granit. Vielleicht müssen die auch mal gewartet werden, keine Ahnung. Ja. Ich finde es jedenfalls ziemlich deprimierend und es scheint echt ein Problem in vielen Städten und Kommunen zu sein. Man bräuchte halt einen 6-stelligen Betrag, je nachdem, wie groß die Stadt ist und so weiter. Aber in Berlin bestimmt vielleicht sogar 7-stellig, keine Ahnung, wie viel es hier tatsächlich gibt, um die einfach warten zu lassen, diese Luftfilter.
Da kannst du echt keinem mehr erzählen. Ne?
Und das ist es offensichtlich nicht wert. Das ist die Gesundheit der Kinder nicht wert. Und das finde ich wirklich, das meinte ich, als ich ganz am Anfang gesagt habe, ich habe keine gute Nachricht. Das hat mich wirklich deprimiert. Wirklich.
Mhm.
Ja. Und damit kommen wir zum Limerick. Tut mir leid. Ihr könnt mir auch immer nicht nur skurrile, sondern gerne auch gute Nachrichten schicken, wenn ihr welche findet. Ich meine, in der Regel stolper ich in der Woche auch über viele, aber diese Woche war es irgendwie schlecht. Ich weiß auch nicht, es war keine so gute Woche. Und schreibt sie gerne in die Kommentare oder auch per Mail, wie auch immer ihr sie findet, auch auf den Mastodon oder Blue Sky. Ich bin überall ansprechbar. Aber jetzt kommt wirklich der Limerick zum Thema Maden. Und hier ist was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es wollten zwei Maden aus Schraden in Baden Doraden verladen. Ein hungriger Star kam ihnen zu nah, so kamen die Maden zu Schaden.
Ich zeig euch mal, wie man reimt. Super. Ich nehme den von Johannes.
Das wusste ich.
Einst schlief ich mit Gabi vom Bütchen, die hatte zu tun mit Klamütchen. Drum juckte es bald, ich war nicht mehr verknallt, aber besser als Maden am Rübchen.
Und er entschuldigt sich.
Ja.
Zu Recht.
Bestimmt für das Wort Bütchen, weil das außerhalb Kölns keiner versteht.
Das weiß ich gar nicht. Also gut, ja, nee, ich bin mit einem Kölner zusammen, ich bin raus, stimmt.
Außerdem, du stehst heute auf der Leitung. Lass mal. Alles okay. Er hat sich natürlich nicht für das Wort Bütchen entschuldigt.
Ach so, ja.
Weib, was ist mit dir?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank. Naja. Ich glaube, dann nehme ich den von Rebeleptik. Der hat länger nichts gepostet und jetzt gleich 2. Hier, Fritze M., der hatte geladen, um über Armut zu beraten. Doch die Gäste waren schlechte, nur reiche und rechte, denn Arme sind für ihn eh nur Menschen, die sich nicht genug anstrengen. Stehst du auf dem Schlauch oder bist du einfach nur
ich
so
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, ja. Ja, ja. Nee, ja, ich weiß jetzt, mach nochmal.
Fritze M., der hatte geladen, um über Armut zu beraten. Doch die Gäste waren schlechte, nur Reiche und Rechte. Denn Arme sind für ihn eh nur Menschen, die sich nicht genug anstrengen.
Maden, jetzt habe ich, Gott, ey, ich denke gerade, das ist doch kein Limerick, das ist einfach nur ein Satz. Okay, ja, Entschuldigung.
Alles gut, ich habe es vielleicht auch nicht gut
Was
vorgelesen.
Was ist mit mir? Genau, du hast es schlecht vorgetragen. Genau, du bist schuld.
Ja. Thema diese Woche?
Oh, Fliegen, weil hier fliegt die ganze Zeit eine Fliege rum und macht mich irre. Hat man bestimmt schon Fliegen.
Bestimmt hatten wir Fliegen schon.
Sozialdemokraten auch schlecht. Was hatten wir denn? Stadtplanung auch schwierig.
Ich hatte nicht so eine richtige skurrile Nachricht, aber ich meine Jens Spahn oder Spahn oder...
Leipzig.
Leipzig?
Thema Leipzig. Da kam die beste Nachricht der Woche her.
Stimmt.
Der Wochendämmerung. Nicht der Woche, aber der Wochendämmerung.
Hey, Leipzig, warum nicht?
Leipzig.
Sehr gut. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Wall Street knickt ein.
Dienstag.
US-Börsen kommen nicht in Gang.
Mittwoch.
Wall Street-Anleger wieder mutiger.
Donnerstag.
Wall Street-Anleger auf dem Sprung.
Freitag.
Furcht vor böser Zollüberraschung.
Geht es auch manchmal um den DAX eigentlich? Diese Woche gar nicht
selten,
so.
Ja, selten, aber ja, manchmal geht es darum. Mhm. Gibt auch noch so andere Indizes, aber ja, auch so europäische und so, aber da kümmern die sich nicht so drum. Die sind da sehr fixiert auf, was in den USA passiert. Mhm. Was natürlich auch, also weil wenn die husten, dann wackelt es halt auch bei uns, aber ja.
Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach auch ergänzen?
Also wir fangen an damit, dass ich eine Liste gefunden habe, die ist zwar schon aus 2022, aber vielleicht trotzdem noch spannend. Das ist eine Crowdsourced-Liste mit allen Banking-Apps, die mit GrapheneOS funktionieren. Hm. Also für alle, die sich irgendwie dafür interessieren, können da mal reinschauen.
Cool.
Dann kam während ich hier am Faktencheck saß, eine News rein zu Andrea Tandler, also einem der Gesichter hinter der Maskenaffäre. Und zwar war es so, dass sie im Dezember 2023 vom Landgericht München zu 4 Jahren und 5 Monaten Gefängnis verurteilt worden ist. Nur nochmal als Reminder, durch die Maskenaffäre soll sie 48 Millionen Euro kassiert haben und es stand auch noch der Vorwurf von Steuerhinterziehung im Raum. Nachdem sie dann vom Landgericht München verurteilt wurde, ist sie in Berufung gegangen und eben vor den Bundesgerichtshof gezogen. Und dort wurde ihre Strafe jetzt auf 3 Jahre Gefängnis herabgestuft. Und der Vorwurf, dass sie im Jahr 2020 die Einkommenssteuer hinterzogen haben soll, der wurde vom Gericht einkassiert. Mhm. Also ihre Strafe wurde leicht verringert, aber ins Gefängnis muss sie nichtsdestotrotz. Mhm. Dann kommen wir zu den Plagiatsvorwürfen gegen Frauke Brosius-Gersdorf. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich eine Bildquelle benutzt habe für den Faktencheck heute. Das fühlte sich fast illegal an. Also dieser Stefan Weber, der Plagiatsjäger, der hat gestern Abend auf seiner Website einen Vorwurf veröffentlicht, in dem er eben darauf hinweist, dass es in der Dissertation von Frauke Brosius-Gersdorf und jetzt Zitat 23 Verdachtsstellen auf Kollision und Quellenplagiate gäbe mit einer anderen Arbeit. Und er sagte auf Anfrage der Bild, er habe das auf eigene Faust und ohne Bezahlung gemacht. Also er sei nicht von irgendwem externen beauftragt worden. Vor Wahlen würde er sowas regelmäßig checken. Mhm. Und heute haben sich dann ja Friedrich Merz und Jens Spahn dazu geäußert, dass die Union die Wahl absetzen will, der neuen RichterIn, weil eben dieser Plagiatsvorwurf im Raum stünde und es dadurch Zweifel an der Eignung von Boris Gersdorf geben würde. Also ob sie fachlich überhaupt in der Lage ist, dieses hohe Amt auszufüllen. Und Stefan Weber hat dann daraufhin heute getwittert, Zitat, die Sichtweise der CDU, dass Plagiatsvorwürfe gegen Frau Frauke Gersdorf erhoben wurden, ist falsch. Diese wurden zumindest von mir vielmehr zu Recht gegen Herrn Merz und Herrn Voigt erhoben. Und er erklärt dann noch so ein bisschen, dass es auch 2 Varianten gibt. Also er macht 3 mögliche Fälle auf. Einer davon wäre, Frau Brosius-Gersdorf könnte plagiiert haben. Der andere ist aber auch in dieser andere Autor hätte von ihr plagiiert haben können oder die beiden haben vielleicht sogar in irgendeiner Form zusammengearbeitet. Mhm. Und dann sagt er eben der Bild in einem Interview: Ich war absolut erstaunt, dass die CDU, die seit Jahren selbst ein massives Plagiatsproblem hat, sich auf noch ungeklärte Vorwürfe stürzt und sprach da auch von einer Feigheit innerhalb der Partei. Wie gesagt, die Person selber ist auch sehr sketchy, mhm. aber ich fand es hier doch sehr interessant, wie, naja, er dann von der CDU so ein bisschen vor den Karren gespannt wurde. So ist ja der Eindruck.
Ja, man hat den Eindruck, er ist anständiger als die CDU.
Ist vielleicht was dran. Naja, und dann habe ich mal geschaut und ich habe auch keine offizielle Warnung der WHO wegen der aktuellen Corona-Zahlen gefunden. Sie haben aber, es gibt etwas auf deren Website, das nennt sich Disease Outbreak News und da haben sie Ende Mai geschrieben und jetzt Zitat, der jüngste Anstieg der SARS-CoV-2-Aktivitäten entspricht im Großen und Ganzen den Werten, die im gleichen Zeitraum im letzten Jahr beobachtet wurden. Eine kontinuierliche Überwachung ist unerlässlich und sie rät zur Impfung. Also es gibt schon ein Zuwachs an Zahlen, der ist aktuell nicht ungewöhnlich hoch, aber wie gesagt, diese Zahlen sind jetzt auch schon wieder 2 Monate alt, aber aktuell haben sie noch nichts Neueres publiziert, soweit ich da jetzt durchgestiegen bin auf ihrer Website.
Super, danke dir.
Sehr gerne. Schönes Wochenende.
Dir auch.
Ciao.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Sendung möglich macht. Ohne euch gäbe es uns nicht. Und falls ihr noch nicht dabei seid, freuen wir uns, wenn ihr auf wochendämmerung.de mal vorbeischaut. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, damit es auch nächste Woche und nächstes Jahr noch Wochendämmerung gibt. Einer dieser Wege führt über Steady. Es gibt aber auch die Möglichkeit, direkt auf unser Konto zu überweisen oder ein Abo bei Apple abzuschließen. Wenn ihr bei Steady dabei seid, dann kommt doch zu den Ultras und zum Fanclub, denn wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor und das kommt jetzt.
Ins 1.
Fiete und Olaf.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Steht da nicht Nullaf?
Das kann sein.
Nullaf?
Ja.
Null, das sehe ich doch. Guido Baulich.
Marc Bremer.
In diesem Fall ziehen Sie eine Maske schnell zu sich heran und platzieren diese fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie Kindern und hilfsbedürftigen Personen. Jens Spahn.
Oliver Delpys erster Verlobter.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Back to the Future ist jetzt 40 Jahre alt und nochmal 40 Jahre älter ist das Ende des Zweiten Weltkriegs. Jetzt fühle ich mich alt.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Der Dösewicht findet es sehr schade, dass das ZDF die einzige Sendung über Videospiele nicht mehr finanzieren will. Angesichts der seltsamen AfD-Anbiederung im ÖR fehlt mir nun ein Argument pro Beiträge mehr. Mach's gut, Game 2.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Mein Name ist Lose. Hier ist ein Gebinde Haushaltskleber zum Großkundenpreis. Damit kriegen Sie den wieder fest. Und mit diesem windigen Scherz verabschieden sich Mostertechi und Gemahlin in die Sommerfrische auf dem Muggendorfer Gebirge. Prost!
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Herzen der Bauer und so weiter.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Wing Commander Lord Flashard seems to have gone AWOL. Has he not? Baldrick, let's see if we can provoke the Git to a reaction if we insist that the RAF can't find their ass even with an eye in the sky.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Bonner.
Markus Boschlett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Karstens.
Wir wünschen der Supernase von Katana ein neues Lebensjahr. Wir wünschen der Supernase von Katan für sein neues Lebensjahr.
Liese grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger, meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen, zu abgefahrenen Preisen.
Christoph Henninger und Clemens Langhans auf abgefahrenen Gleisen, für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Gian-Andrea Concerto.
Karin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte zwei Melange, Dankeschön.
Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Nach langer Zeit als normales Mitglied ist Jonas und so weiter.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Schen.
Cristiano del Tauscho.
Der Gouda-Käse ist eine typische Nederlandse Gacht. Der Obergrabenbach ist eine typische Emmentaler Fritte.
Ich fordere alle, die es unironisch Fürteventura aussprechen, zum Düll raus.
Bist du Anti-Antifa, bist du Fahr. Du kannst sagen, was du willst, doch das ist wahr.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich Hand in Hand und so weiter.
Oh, Alexandra,
ja, ich
Glück.
Ich gehe jetzt hier mit eisernem Besen, kehre ich hier durch. Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Kratz.
Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Sally der Pinguin grüßt mit Eiskaffee aus der Dachgeschosswohnung.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Heckler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Ferdinand hat jetzt nichts mehr in der Hand.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst, also sagen Sie mal, so habe ich das nicht bestellt.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Katharina Hü.
Benjamin Hupp.
Dann rief ich meinen Papa an und habe mein Leid geklagt. Ich fragte, was da helfen kann, da hat er mir gesagt.
Roland, im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Kamikasi.
Jasmin Kisilemak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Knowles und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Oliver Kulfink.
Mensch Merz Lassinzimt.
Janet Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Ich sollte mal duschen.
Robert Manik.
Never mind.
Gefühlt? Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerdreich. Musk decides to create his own party, the People's Front of America.
Celine Schön. Neuwig.
Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Christian Notenständer.
Oke Oldenburg.
Annette Och, das war's schon wieder und so weiter.
Sumsi mit Po oder andersrum Optimismus.
Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
PSA, habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Weltbevölkerungstag aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Mirjam Richter-Wiederhinker.
Marc Riese.
Mike Crutchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin. Salin? Tobias
Salin.
Salin.
Betonung auf dem I.
Salin.
Ja. Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie...
Konsis Gibbidibigi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Susan Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheese?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
verbringen die heißen Tage mit Grillen und Chillen und natürlich sorgen Priscilla und Gwyneth Molesworth wieder für die passenden Drinks. Cheers.
Martin Unterlechner.
Jan von Fakenroy.
Robert Ferst.
Luisa Weyers.
If two witches watch two watches, which witch would watch which watch?
Es ist Wochenende und so weiter.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Zeichen der Solidarität. Julia Klöckner lässt Jens Spahn Flagge auf Reichstag hissen.
Uwe, da hat auch jemand ein Bild gemacht von, ne?
Ja.
Oder das war der Postillon.
Ja, genau. Wahrscheinlich. Postillon war heute, glaube ich, auch. Julia Klöckner lässt Regenbogen über Reichstag verbieten.
Weil gestern ein Regenbogen dort war.
Ja.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 11. Juli 2025. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.